Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage. Dieses Mal aus Duisburg und aus
Kiel.
Und ihr habt gerade schon gemerkt, sehr scharfsinnig, dass heute Abend eine dritte Stimme fehlt, nämlich die von Florian, die auch von uns schmerzlich vermisst wird. Liebe Grüße an ihn, er hat nämlich leider heute Abend keine Zeit. Deswegen übernehmen Maike und ich heute Abend diese Folge, die den durchaus absichtlichen Titel Post aus Rom 2 trägt. Und das hat den Grund, dass sie die Folgefolge von Post aus Rom 1 ist.
Genau. Und seit dieses Schriftstück aus Rom die katholische Welt erreicht hat, ist wirklich einiges passiert, was wir mit großem Interesse verfolgt haben. Und darüber möchten wir heute nochmal ein bisschen sprechen und haben uns für dieses Update entschlossen.
Ja, genau, weil es tatsächlich, also es ist einfach eine Menge passiert. Das war uns einfach wichtig, das auch nochmal irgendwie anzugucken und zu schauen, was machen wir jetzt damit? Beim letzten Mal, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann ist euch ja auch klar geworden oder aufgefallen möglicherweise, dass uns das auch natürlich so als Kircheninterne durchaus beschäftigt hat. Also zumindest Flo und mich, die ja nun wirklich etwas näher dran sind als jetzt vielleicht nochmal du gerade, Maike. Mhm. Aber es war auch für uns dementsprechend, wie auch für alle Außenstehenden, total spannend zu sehen, was macht das denn jetzt? Also was heißt denn das jetzt? Da kommt dieser Brief aus Rom, dann gibt es irgendwie einen Riesenaufschrei und passiert da jetzt irgendwas? Also gibt es jetzt irgendwelche Reaktionen darauf? Was läuft da? Und da haben wir gedacht, das gucken wir uns mal einmal kurz in der Überschau an und haben uns auch vorgenommen, das gar nicht so lange zu machen. Ich bezweifle ja, dass wir das in kurz schaffen, aber wir werden sehen. Und dachten, wir geben da mal so ein kleines, wie Maike es gerade schon gesagt hat, so ein kleines Update. Maike, ich glaube, du fängst einfach mal an und spring mal rein in das ganze Ding.
Genau, also ich glaube, als Tipp ist gar nicht so schlecht, dass wer Lust hat, mal in die Shownotes der vorangegangenen Folge reinschaut, weil da ist nämlich ganz gut zusammengefasst, was so an Reaktionen hier in der Kirche in Deutschland dazu gekommen ist und aber auch so ein kleiner Ausblick, was weltkirchlich zu diesem Schreiben aus Rom gesagt und getan oder auch nicht getan wurde. Das ist vielleicht ganz gut, das mal als Übersicht zu haben. Und was mich ganz besonders gefreut hat, ist, dass es eben nicht nur bei Unterschriftensammlungen geblieben ist, sondern dass auch tatsächlich Aktion passiert ist. Da hat sich spontan ein Bündnis zusammengefunden unter dem Stichwort oder auch Hashtag Liebe gewinnt. Und das wurde initiiert von Burkhard Hose und dem Pfarrer Bernd Mönkebüscher, die sich darüber ausgetauscht haben, was passiert denn nun einfach mit dieser Energie, die da jetzt einfach auch entstanden ist. Also es gab ja im Grunde so eine Art Aufruf zu pastoralem Ungehorsam und ja, dem wurde doch in recht großer Zahl nachgekommen. Und dann fand man es eben einfach sehr schade, die Vorstellung, dass nun diese vielen, vielen, vielen Unterschriften, wo sich auch wirklich sehr, sehr viele Menschen mittlerweile mit Namen und ihrem Bistum auch quasi öffentlich dazu bekannt haben, dass gesagt wurde, das soll jetzt nicht einfach in der Schublade verschwinden. Und wir müssen jetzt auch wirklich was machen. Und dann hat sich eben ein Aktionsbündnis gebildet und es haben Segnungsgottesdienste stattgefunden in ganz Deutschland. Und anfangs war man da auch ganz verhalten mit der Erwartung, wie viele da nun teilnehmen und so. Und im Endeffekt, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es waren dann weit über 100 Pfarreien, die in Deutschland daran teilgenommen haben. Mhm. Das hat mich schon wirklich sehr berührt und sehr gefreut.
Also ich kann das aus dem Bistum Essen natürlich nur ein bisschen erzählen. Hier gab es also auch diese Segnungsfeiern, hier gab es sie sogar am Dom. In Essen gab es spannende Diskussionen darum, ob das jetzt in angemessener Art und Weise passiert ist oder eben nicht. Ne? Also die eine Fraktion, die dann halt gesagt hat, das kann man doch im Dom gar nicht tun, das geht doch nicht. Und die andere Fraktion, die bemängelt hat, dass das nicht vom Bischof persönlich gemacht worden ist. Also ich glaube zumindest, dass der, ich will ihm da jetzt nicht Unrecht tun, aber ich meine, unser Bischof wäre nicht dabei gewesen. Und dass es halt irgendwie nicht sonntags morgens war, sondern dann irgendwie zu einer anderen Zeit. So, das war schon interessant, das mitzuerleben. Aber es war halt auch völlig klar, dass eben dann Regenbogen geflaggt wird, ne? Und das ist also schon ein Statement, da irgendwie gab. Und dass eben auch bei uns im Bistum also relativ viele Pfarreien darüber nachgedacht haben, machen wir das jetzt, machen wir das nicht? Haben wir da jetzt nochmal irgendwie einen Tag drüber? Das ist wirklich ganz spannend, das mitzuerleben. Es gab allerdings tatsächlich, soweit ich weiß, aus den Reihen derjenigen, die das, also aus denen, die das irgendwie zu organisieren hatten, also der hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger, was ich so mitbekommen habe, jetzt keine riesigen Widerstände oder so. Also es gab höchstens, also auch bei uns, ne, in meiner eigenen Pfarrei halt die Überlegung, lohnt es sich, einen solchen extra Tag zu machen? Also es war eine völlig, völlig pragmatische Bewegung und Überlegung so, ne? Also das war, glaube ich, hilf mir mal eben, das war der 10. Mai.
Ja, genau, rund um den 10. Mai. Also es gab auch schon was vorher und auch danach ist noch was passiert.
So, und dann war halt die Frage, machen wir bei uns, ich kann das also ohne Probleme erklären, weil das auch eine öffentliche Entscheidung war, machen wir so einen Tag, machen wir einen Segnungstag. So, und da haben wir dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Also erstens, weil wir immer schon alle möglichen Menschen gesegnet haben, ob sie nun irgendwie homosexuell sind oder nicht, war uns da eigentlich immer schon egal bei uns in der Pfarrei. Und umgekehrt hatten wir halt keine Lust, jetzt krampfhaft nach homosexuellen Paaren zu suchen, die sich segnen lassen, nur damit wir da irgendwie an dieser Aktion teilnehmen können. Das hielten wir irgendwie für schräg. So.
Ja, und ganz kurz noch, also es ging natürlich durch dieses Schreiben um gleichgeschlechtliche Paare, aber diese Segnungsaktionen haben sich auf jeden Fall sehr breit aufgestellt und haben natürlich auch das so formuliert, dass es um alle Paare geht, die nicht der lehramtlichen Vorstellung entsprechen in ihrer Liebes- und Lebensbeziehung. Und da waren eben auch im Grunde Menschen eingeladen, die wieder verheiratet geschieden sind und überhaupt eben einfach das Ehesakrament nicht bekommen dürfen. Also es wurde, glaube ich, in den offiziellen Einladungsschreiben wurde auch nicht explizit jetzt für gleichgeschlechtliche Paare geworben, sondern es wurde halt ganz, ganz breit eingeladen.
Ja, genau. Und also ich kann das vielleicht, wenn ich das kurz einwerfen darf, das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr klein, das ist mir bewusst, bitte seht mir das einmal kurz nach. Wenn ich das so mal aus der eigenen Pfarreiperspektive erzählen kann, also bei uns in der Pfarrei gab es zwei Reaktionen, die ich einfach total spannend fand. Das eine war unser Pfarrgemeinderat und Pfarrgemeinderäte bekommen ganz selten Lob, deswegen fand ich unseren Pfarrgemeinderat total großartig, der einstimmig gesagt hat, natürlich machen wir in dieser Regenbogenfahnenaktion mit.
Wow, ja.
So. Also da gab es auch, das war ein, ich erinnere mich daran an diese Sitzung, das war ein Punkt auf dieser Sitzung und ich glaube, wir hatten da irgendwie 20 Minuten Diskussion für angesetzt, wir waren nach 5 fertig oder so, also ganz kurz auf jeden Fall, wo es nichts, also wirklich gar nichts zu diskutieren gab, da war allen war klar, ja, wir machen das, so. Und dann war die einzige Frage, machen wir das irgendwie verpflichtend für alle Kirchen oder dürfen die einzelnen ehrenamtlichen Teams vor Ort sich das irgendwie selber überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht? Und dann haben wir gesagt, wir laden die herzlich ein und die sollen für sich vor Ort wissen, wie sie das genau umsetzen wollen. Und dann war das gut, ne? So. Und das fand ich also hoch beeindruckend an der Stelle. Und natürlich muss ich erwähnen, dass dem eine Aktion der Jugendverbände voranging, die natürlich dann sehr mutig, und auch das ist total wertzuschätzen an der Stelle, sehr mutig und sehr sehr spontan, nach allem, was ich mitbekommen habe, gesagt haben, wir flaggen jetzt bei uns an der Kirche, wo wir uns hauptsächlich treffen, ne, und zusammenfinden, flaggen wir jetzt Regenbogen. Bogen. Mhm. So. Und da gab es, also bei uns jetzt in der Pfarrei gab es eine kleine Posse, weil wir diese Fahnen wieder abnehmen mussten, weil die leider nicht verkehrssicher waren.
Ja. So. Okay, aber es gab ja auch, es gab ja leider auch auch negative Reaktionen ja, zu diesen Aktionen.
Also ne? Tatsächlich, da kannst du ja vielleicht das, auch kurz erzählen. Ja, das war, also das habe ich übrigens aus keiner anderen Stadt so mitbekommen. Das war aber in, also bei uns in Gladbeck habe ich das logischerweise, weil ich da arbeite, am meisten mitbekommen. Da muss man jetzt nochmal schauen, ob das in anderen Pfarreien auch so ist. Also was ich mitbekommen habe bei uns war, dass die Flaggen abgerissen wurden. Nicht von allen Kirchen, am Anfang aber von 3 Kirchgebäuden. Und witzigerweise von einem Kirchgebäude aus der Nachbarstadt, aus Gelsenkirchen. Da haben sie die Fahne auch abgerissen. Dann haben wir die wieder aufgehängt. Dann haben sie die wieder abgerissen, aber diesmal in anderen Gebäuden. Und dann war es sehr spannend. Dann gab es ein stadtweites Bündnis aus Kitas, den Einzelhändlervereinigungen, den Kirchen, beiden Kirchen, evangelisch wie katholisch. Und den Wohlfahrtsverbänden, also Diakonie und Caritas, die alle gesagt haben, so und jetzt überziehen wir die Stadt mit einem Meer aus Regenbogenfahnen und also es ist nicht ganz ein Meer geworden, aber es ist schon deutlich gewesen, dass also plötzlich überall Regenbogenfahnen hingen und das war richtig, richtig cool. Und ja, wir haben die Aktion dann auch sehr spontan verlängert, nämlich bis zum 17.05., wo dann der internationale Tag gegen Trans- und Homophobie war.
Ja.
Und haben uns da quasi mit dran beteiligt und also das war einfach wunderschön, das zu sehen. Das hat echt gut funktioniert. Und also da ging einem schon ein bisschen das Herz auf. Auf der anderen Seite war natürlich auch klar, dass es echt ein bisschen gruselig ist, wenn da irgendwie Leute meinen, sie müssen diese Fahnen abziehen. Und wir haben Vermutungen, wer das gewesen sein könnte. So, ne? Mhm. Weil es halt an manchen Kirchen, da ist die Fahne. Wenn die so aufgesprayt war, ne, also es gab durchaus auch so Graffiti, ist die durchgestrichen worden mit einem anderen Graffiti-Spray und darunter standen irgendwie Sprüche, die so ein bisschen Vermutungen darauf lassen, wer das wohl gewesen sein könnte. Aber ich werde hier keine Vermutungen äußern an der Stelle.
Nein, das glaube ich auch wenig Sinn.
Genau, richtig, ne? So, aber sagen wir so, ich gehe da nicht von einer krass organisierten Nummer aus, sondern das war halt, also es war eine spontane Aktion, wir finden das doof. So, ne?
Ja, es gab auch auf jeden Fall, habe ich natürlich auch jetzt wirklich nur so aus den einschlägigen katholischen Medien mitgeschnitten, dass es aber schon auch in manchen Vereinen so kleinere Gegenaktionen gab, wo dann eben Menschen mit schwarzen Fahnen durch die Straße gezogen sind. Oh,
das habe ich noch gar
darauf,
nicht gehört.
Ich muss noch mal graben im Internet, ob ich da was dazu finde. Also es gab es auch mit Foto irgendwie, wo dann im Prinzip ein bisschen so der Tenor war, also wir halten hier die wahre Lehre aufrecht und der Regenbogen wird jetzt missbraucht und so. Es wird ja auch in sehr, sehr, sehr konservativen Kreisen wird ja dann auch überhaupt vor dem Regenbogen auf einmal gewarnt, weil er ja jetzt quasi von dieser Szene irgendwie in den Schmutz gezogen wird und so, ganz furchtbar.
Ja.
Und das ist klar. Ich meine, das war zu erwarten, dass sowas auch passiert, aber also was mich auch wirklich froh gemacht hat, ist, dass auch so breit darüber berichtet wurde. Also es hat ja auch bis in die Tagesschau hinein und so sind ja zumindest kurze Meldungen durchgekommen. Und da kann man natürlich sagen, ach guck mal, die verzweifelten Katholiken, die freuen sich jetzt schon, wenn sowas mal in den Nachrichten kommt, endlich mal was Gutes. Aber das ist natürlich für darf man einfach auch nicht vergessen, dass es eben für einen Teil der Katholiken und Katholikinnen ist das was ganz Furchtbares. Und das ist halt die Frage, die wir zwischendurch ja auch immer wieder aufgeworfen haben, auch in der letzten Folge schon. Was passiert dann damit? Also steht sich das jetzt unversöhnlich gegenüber? Die einen feiern das total ab und für die anderen geht jetzt quasi die Kirche unter, mal wieder. Und das werden wir heute nicht lösen. Das muss jetzt auch nicht das Thema sein, aber das muss man hier natürlich der Vollständigkeit halber auch mit benennen, dass es natürlich auch nicht nur Hurra-Schreie für sowas gibt und auch sicherlich viele Vereine oder auch überhaupt Menschen, die damit zu tun hatten, die sich vielleicht auch einfach doch noch nicht getraut haben oder unsicher sind und wo ich denke, es ist und bleibt noch ganz, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit irgendwie nötig.
Ja, das man merkt auch, dass sich das einfach total erhitzt. Also
ja.
Ich kann halt auch berichten von von Diskussionsbeiträgen auf einer Tagung, die es also kurz nach und um den 17. herum gab. Das war in der Wolfsburg, dem katholischen Bildungshaus bei uns hier im Bistum. Das war aber eine deutschlandweite Tagung tatsächlich, wo eben auch unter anderem Burkhard Hose zu Gast war. Mhm. Und
Der Hochschulpfarrer in Würzburg ist.
Genau, richtig. Und den hat mir noch dazu eingeladen, der auch einfach nochmal erzählt hat, wie er denn zu dieser Aktion gekommen ist, beziehungsweise sie auf ihn. Mhm. Und wo es auch einfach nochmal um so die, ja, die Perspektive so von außen so ein bisschen ging, ne, und nach außen. Und also, was wir beide jetzt erzählt haben, irgendwie was, also jetzt mal abgesehen von den schwarzen Fahnen, ja irgendwie total gut war und es gab auch total viel Zuspruch und so. Aber wenn man beispielsweise mal in die Tagespost guckt, dann, dann fährt diese Zeitung einfach, die sich ja als katholisch-konservative begreift, eine Attacke nach der nächsten irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt hatte, dass wenn man ins Ausland schaut, die deutsche Kirche in Teilen als Overbeck-Kirche quasi gebrandmarkt wird, also als ja, als Kirche des Bischofs, der meiner ist. ja, also ne, so diese Overbeck-Kirche, diese seltsamen Liberalen irgendwie. Und das ist, also jetzt gerade auch durch diese Segensfeiern und durch diesen pastoralen Ungehorsam, wie er ja so gerne genannt wird, eben auch nochmal wieder diese Kiste aufgemacht wird, die deutsche Kirche möchte sich abspalten. Das hört man gerade aus den Kreisen der USA, mhm, also der Bischofskonferenz der USA, die also der festen Überzeugung sind, dass wir auf dem Weg raus aus der katholischen Kirche sind.
Ja.
So, also als gesamtdeutsche Kirche.
Ja.
Nichts wäre weiter weg von der Wahrheit. Es war übrigens, ich habe sehr geschmunzelt und sehr gelacht, als der Vatikan jetzt angefangen hat, einen synodalen Weg für die Gesamtkirche auszuloben.
Ja, sehr, ne, interessant. Also ja. Es lässt auf jeden Fall aufhorchen.
So, also vielleicht da nochmal in Kontext, als der synodale Weg in Deutschland angefangen hat, da war eine der ersten Reaktionen des Vatikan, uns dazu zu ermahnen, doch bitte katholisch zu bleiben. Was immer, genau. Also es war total diffus und keiner wusste, was der Vatikan uns damit eigentlich mitteilen möchte.
Ja, wobei doch aber andererseits auch eben dieser Vatikan auch vorher gesagt hat, oder unter Franziskus jedenfalls gesagt wurde, die Kirche möge doch bitte synodaler werden.
Ja, genau.
So what?
Das haben wir also aufgenommen und plötzlich heißt es, wir sollen irgendwie katholisch bleiben. Das war also schon sehr schräg und irgendwie interessant. Und jetzt kriegen wir plötzlich einen synodalen Weg für die Gesamtkirche. Also das ist schon gut und ich meine auch in den Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz und einiger Bischöfe gelesen zu haben, dass sie also total gut finden, dass wir da Vorbild sein dürfen.
So. Ja, ja, ja.
Hätte ich, glaube ich, auch gesagt an deren Stelle. So, also das war einfach schön, das mitzubekommen und einfach auch hochinteressant an dem Punkt. Aber eben umgekehrt merkt man halt auch, dass das durchaus auch Wellen geschlagen hat. Maike, du hattest bevor wir die Aufnahme angefangen haben, hattest du noch mal kurz dich einmal echauffiert über dieses Afrika-Argument, das ja immer kommt bei sowas. Vielleicht magst du das nochmal kurz einstreuen.
Ja, oder breiter gesagt halt das Weltkirche-K.O.-Totschlag-Argument. Und da wird Afrika eben gerne als Beispiel zitiert. Da geht es jetzt gar nicht mal nur um gleichgeschlechtliche Liebe, sondern auch eben um die Stellung der Frau, wenn es in der Kirche wieder darum geht, dass ganz oft gesagt wird, das wäre, also das, was hier eben gefordert wird, das wäre ja eben entweder eine deutsche oder eine typisch westliche Überlegenheits- und Luxusangelegenheit. Wir könnten uns das ja auch leisten und so weiter. Und man müsste doch nur mal in die Weltkirche schauen. Da würden diese Themen alle überhaupt gar keine Rolle spielen. Und das finde ich gelinde gesagt erstens falsch und auch irgendwie verlogen, weil es eben einfach ausblendet, dass natürlich in etlichen Ländern auf dieser wunderschönen Erde immer noch Frauen- und Menschenrechte und Minderheitenrechte komplett mit Füßen getreten werden. Teilweise sicherlich mit Billigung der Kirche, vielleicht sogar auch manchmal noch durch die Kirche. Das kann ich im Einzelnen sicherlich nicht beurteilen, aber immer so zu sagen, diese Thematiken, die hier in der Reformdebatte auf dem Tisch sind, die würden weltkirchlich gar keine Rolle spielen, das ist einfach totaler Quatsch. Also das traue ich mich auch als Neuling in dieser Kirche zu sagen und würde mir da wünschen, dass da dann auch von den, gerade wenn es halt von Amtsträgern sowas gesagt wird, dass sie dann doch auch mal differenzierter hingucken und auch nicht verschweigen, was eben halt, also gerade wenn man zum Beispiel Ordensgemeinschaften sich anschaut, viele Frauenorden, die in sehr, sehr prekären Gegenden der Welt arbeiten, die haben es immer und immer, haben sie es eben mit den ausgegrenzten Menschen zu tun und mit Menschen, die verdeckt nur homosexuell leben können, weil sie sonst gefoltert und eingesperrt werden und so. Und dann so zu tun, das Thema existiert da einfach nicht, das finde ich schon hart.
Ja, und natürlich ist das nur ein vorgeschobener Grund natürlich, ne? Also der wahre Grund dahinter ist, was wir nicht wollen, ist, wir wollen nicht etwas ins Kirchenrecht reinschreiben, was dann irgendwie in großen und weiten Teilen der Welt auf hoffnungslosen und hammerharten Widerstand stößt. Also die Sorge ist, wenn wir jetzt eine bestimmte Regel ändern, die dann halt logischerweise für die gesamte Kirche gilt. Das ist ja eigentlich der Gedanke gewesen, den Franziskus hatte, dass bitte die einzelnen Regionen ihre Probleme selber lösen sollen. Und es gar keinen Grund für eine Veränderung der Regeln für die Gesamtkirche gibt. Weil es halt tatsächlich in der Tat wenig Sinn macht, eine Regel einzuführen, die für Afrika total Sinn macht, für uns aber ganz schlecht ist. Ja,
ja, eben.
Also das, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab jetzt, Franziskus hat das Amt des Katecheten quasi eingeführt. So, das gab es also schon vorher, hatte aber nie einen offiziellen Stand mit Beauftragungsfeier und
genau.
So. Ne? Also das wurde nochmal richtig jetzt auch rechtlich verankert, dass es dieses Amt gibt. Und das macht aus der Perspektive eines Südamerikaners anscheinend total Sinn, das zu tun. Und da nochmal eine Wertschätzung irgendwie reinzubringen und nochmal einen offiziellen Status reinzubringen. Und hier in Deutschland sagten die ersten Kirchenrechtler, naja, das ist irgendwie auch ganz nett, aber die Lage in Deutschland ist die, dass jemand sagt, ja, ich mache mal den Katechetenunterricht für 3 Jahre und dann gebe ich den aber auch wieder ab. So, weil hier die Ehrenamtskultur eine völlig andere ist. Ein Katechet in einem anderen Land, in einem südamerikanischen Land beispielsweise zu sein, bedeutet, dass du die nächsten 20 Jahre dieses Amt inne hast, weil das halt ein offizielles Amt ist wie Gemeindepastor oder wie, es gibt da keine Pastoralreferenten, soweit ich weiß, aber...
weil ja auch generell, soweit so, ich das mitbekommen habe, die Stellung der Laien sowieso nochmal ganz, ganz anders ist als hier. Magst du ganz kurz nochmal das Wort Katechet erklären oder Katechet?
Ja, das sind der Tradition nach eigentlich diejenigen, die im Glauben unterweisen, also die Menschen, die dem Glauben beitreten wollen, dem Christentum beitreten wollen, einfach Religionsunterricht erteilen. Ne? Also das ist religiöse Einübung, das ist religiöse Reflexion, das ist, ich will mal sagen, Ritenlehre, aber natürlich also liturgische Lehre so, ne? Und einfach so, was sind so die Basics des Christentums?
Aber Katecheten und Katechetinnen müssen nicht notwendigerweise ausgebildete ReligionslehrerInnen Richtig. Sein, sondern können im Grunde, ich könnte auch Katechetin werden, wenn ich mich entsprechend schulen lasse und dann dürfte ich mit Kommunionkindern zusammenarbeiten oder so.
Ja, in der also,
Art. Ist das richtig?
Es gibt halt, also ja, es gibt keine richtige Katechetenschulung. So, also es gibt keine Voraussetzungen dafür, zumindest also nicht in allen Bistümern. Das mag da irgendwie Kurse geben und so. Und es gibt natürlich immer mal wieder Futter und Materialien für KatechetInnen und so. Das existiert alles, aber es gibt jetzt kein richtiges Ausbildungskurriculum, das irgendwie, das man zu durchlaufen hätte. So, ne? Was übrigens jetzt Franziskus ja anscheinend auch ändern möchte. Also er sagte auch, sehen Sie bitte zu, dass Sie in den jeweiligen Ländern, dass Sie da nochmal die Ausbildung von Katecheten irgendwie regeln. Ja, also mit dem Wissen, dass das eben erstens nicht standardisiert ist und zweitens überhaupt gar nicht überall existiert. Katecheten tauchen in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, am häufigsten dann auf, wenn es um die Unterweisung, also einfach um die Arbeit mit Gruppen von Kommunionkindern geht. Also Kindern, die zuerst
Kommunion zu bereiten. Zusammenhang habe ich es auch eigentlich
richtig.
Nur bisher gehört.
Genau.
Also hier
bei uns. Es gibt natürlich auch Firmenkatechetengruppen, die machen das dann halt mit den Jugendlichen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Erwachsenenkatechese, also diejenigen, die als Erwachsene Teil des der Kirche werden wollen. Wobei da du noch mehr drin bist als ich an der Stelle. Also hattest du
ja, ich war, ich habe ja auch so ein, nein, das habe ich nicht gehabt, aber ich habe auch an so einem, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, muss ich gestehen. Also es war auch wie so eine Art Glaubenskurs. Das waren aber wirklich rudimentäre Basics und wenn man dann mehr wissen wollte, dann musste man sich da auch selber dahinter klemmen.
Ja, aber das, also daran merkt man eben auch, dass auch die Qualität von Katechumenaten, ne, also diesen Zeiten, dass die halt irgendwie dass die dann doch sehr schwankt. Und das war auch in, also das war in der Kirchengeschichte auch immer mal wieder unterschiedlich. Ne? Also es gab auch Zeiten, da war das Katechumenat also jahrelang, bevor man dann wirklich voll Mitglied einer Gemeinde geworden ist.
Das guck mal, jetzt fehlt doch der Flo, der würde jetzt ganz wunderbar erzählen aus den frühen Anfängen der Kirche, würde er tief in die Historie eintauchen und uns sein wunderbares Wissen vermitteln.
Aber wir können das jetzt, also machen wir das nicht.
Nur bruchstückhaft machen.
Genau. Also tatsächlich ist das so dieses Ding, was dahinter steckt. So, warum haben wir das jetzt erzählt? Genau, weil eben dieses Amt in anderen Ländern natürlich super wichtig ist und es total Sinn macht, es da irgendwie zu institutionalisieren und irgendwie zu einem offiziellen Amt zu erklären. Aber nochmal, hier ist es also echt durchaus normal, dass man irgendwie Mütter von Kommunionkindern fragt, wollt ihr nicht Katecheten sein? Mhm. So, und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die das seit 20, 30 Jahren machen. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, ja, für den Kurs und vielleicht noch zwei weitere mache ich das, aber danach ändern sich halt meine Lebensumstände und ich kann nicht mehr, und dann gebe ich das wieder ab. Und da ist dieses Amt halt nicht für gedacht. Ja, du gibst ja auch dein Diakonenamt nicht ab.
Ja.
Und mit dieser Logik im Hintergrund ist es halt möglicherweise etwas schwer. Und dann sagt er eben, der eine Kirchenrechtler, ich glaube nicht, dass das so kommen wird, aber er sehe halt die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, nämlich der Katecheten, die dieses Amt angetreten haben und eine offizielle Sendung haben, und der Katecheten, die das nicht haben. So, und das würde also dieser Ehrenamtskultur in Deutschland nicht gerecht. Und das ist so ein kleines Beispiel davon, dass halt eben das, was für ein Land Sinn macht, für ein anderes nicht unbedingt Sinn macht.
Ja, genau.
Und und deswegen ist es in der Tat so, dass es schon irgendwie keine besonders clevere Idee ist, eine Regel zu erlassen, die für alle Länder gilt. Aber was du sagst, ist vollkommen richtig. Mit diesem Argument kriegt man halt alles erschlagen. Ja, also mit diesem Argument kann ich halt sehr gut begründen, warum sich nie irgendetwas ändert. Und die Tatsache, und das sehe ich durchaus, also ich glaube, dass wenn Leute, die irgendwie in der ich will mal dritte Weltförderung sagen, Entwicklungsländerhilfe irgendwie arbeiten, ja, wenn die mir sagen, also Afrika hat ganz andere Probleme, ja, als sich jetzt irgendwie mit Minderheiten zu beschäftigen oder eben aber auch mit persönlicher sexueller Freiheit, dann glaube ich denen das erstmal, wiewohl ich auch weiß, dass eben Afrika nicht gleich Afrika ist. Also
ja, natürlich.
Ghana und Ruanda zu vergleichen ist wahrscheinlich genauso, als würde man, keine Ahnung, Polen und Indien vergleichen wollen.
Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, diese Faktoren hängen aber ja auch alle miteinander zusammen. Also und dann ist es eben auch immer so, ja, ich finde es einfach problematisch, wenn eben immer so getan wird, als wären diese Minderheitenfragen dann auch einfach minder wichtig. Also genau. Es geht einfach ja um Menschen und Menschenrechte und um Leid, was einfach wirklich jeden Tag passiert, wo man sich auch fragt, was ist denn mit dieser Kirche los, die auf der einen Seite eben immer predigt, geht zu den Armen, helft ihnen, also, und arm kann jetzt alles Mögliche bedeuten, ja, und eben einfach auch die Menschen, die eben Zuspruch, Hilfe und...
Zu den Ausgegrenzten halt, ne? Da, wo wir ja, eigentlich ganz sein genau. sollten. Genau.
Ja, und, aber und eben auch nicht immer mit paternalistischer oder kolonialistischer Einstellung, so nach dem Motto, ja, die brauchen jetzt halt erstmal ein paar mehr Brunnen und dann können wir uns auch noch über die paar Transmenschen da kümmern. Das ist ja irgendwie, also ich finde das einfach, da ist Zynismus einfach drin. Das finde ich furchtbar.
Naja, also auch deswegen, weil es halt so bleibt. Also wenn man immer sagt, ja, die haben ganz andere Probleme, dann bleibt dieses Problem halt und wird nicht angegangen. So.
Ja.
Und ich fand eine Perspektive hochinteressant, eben auch auf dieser Tagung, auf der ich war, wo dann ein Liturgiewissenschaftler gesprochen hat, und der sagte, also bitte unterschätzen wir nicht die Rolle der Deutschen Bischofskonferenz. Ja, es gibt durchaus Bischöfe und bischöfliche Konferenzen und Regionalkonferenzen, die sehr genau nach Deutschland gucken und gucken, was passiert hier. Und die sagen, also wir als Landeskirche von Land XY haben halt relativ wenig Gewicht. Wir würden uns aber anhängen, wenn Deutschland den ersten Schritt macht.
Mhm.
So, also die gucken sehr gespannt hier hin und die gucken erstens, wie reagiert Rom? Und zweitens gucken die da drauf, wie weit kommen wir damit und können wir uns das trauen und können wir da dran gehen? Weil es natürlich auch immer noch, das darf man ja auch nicht vergessen, das sind alles einfach nur Menschen, ja?
Mhm.
Und natürlich schwimme ich lieber mit dem Strom als gegen den Strom. Und wenn wir das in Deutschland aber hinbekommen, da jetzt nochmal deutlich zu machen, nee, wir wollen aber in eine andere Richtung und wir halten es für absolut richtig und notwendig, dass wir jetzt diese Paare segnen. Und ich habe das in unseren Teamunterhaltungen, also zwischen dir, Flo, und mir, ja auch schon gesagt, also wir müssen uns mal deutlich machen, worüber wir hier eigentlich reden. Wir reden hier über Segnungen, wir reden noch nicht mal davon, dass wir die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnen wollen. Es geht nur um Segnungen, also etwas, was für einen Flakpanzer gar kein Problem darstellt, ja, aber offenbar für homosexuelle Paare ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und bei so einem kleinen, bei relativ, also liturgisch und kirchenrechtlich eigentlich recht niederschwelligen Problem, gibt es schon ein Riesenwellending als Reaktion darauf. Das fand ich schon bemerkenswert. Aber nochmal, es ist halt, wir haben da auch eine Vorreiterrolle, die wir auch einfach mal wahrnehmen können. Ja, also man kann das auch andersrum betrachten, dieses Thema. Nicht wir sollten es sein lassen, weil die anderen ziehen nicht mit oder wir würden es anderen damit schwer machen, sondern möglicherweise ermöglichen wir auch ganz viel,
ja, natürlich,
für andere Bischofskonferenzen, die sich nämlich, ja, nicht in der Lage sehen, aus möglicherweise sehr guten Gründen, das jetzt selbst in die Hand zu nehmen.
Ja, und das ist ja, das hatten wir auch in der letzten Folge ja schon. Jetzt ging es halt natürlich um die Einzelpersonen, einige Priester und Gemeindepfarrer und so, die jetzt eben ja auch wirklich, ja, die auch eben diese Vorreiterrolle eingenommen haben. Und dazu kann ich auch nur noch mal euch ans Herz legen, dass ihr vielleicht das verlinkte Video auf YouTube euch anschaut, wo der Pfarrer Bernd Mönkebüscher und der Hochschulpfarrer Burkhard Hose sich darüber eben austauschen, wie sie zu diesen Aktionsfeiern dann im Grunde gekommen sind. Und da wird, ja, also gerade das, was Pfarrer Mönkebüscher aus sehr, sehr persönlicher Perspektive nochmal schildert. Also ich finde, davor kann man irgendwie auch sein Herz nicht verschließen. Also es sind eben wirklich dann doch wieder auch die Einzelgeschichten, die Einzelschicksale, die da eine Rolle spielen und eben auch die die Segnungsfeier feiern, die man sich teilweise auch im Internet noch anschauen kann. Werden wir auch noch mal eins mit verlinken. Ich kann jetzt auch nur natürlich für mich sprechen mit meinen Gefühlen, die ich dabei hatte. Also ich hab's, denke sogar über den Bildschirm ist mir so viel Positives von dieser Kirche entgegengeschwappt, wie man es nicht oft erlebt. Und das ist einfach was, wo ich denke, dass da will man auch nicht wieder zurück. Das will man nicht wieder, da will man nicht wieder das Rad zurückdrehen. Das muss jetzt irgendwie sich in diese Richtung weiterentwickeln. Also ich wünsche mir das sehr. Und sei es, dass es jetzt erstmal auch weiter im Kleinen hier passiert, aber dass es eben natürlich dann auch weitere Blüten treibt. Und wir haben ja letztes Mal auch schon im Grunde gemerkt, einen richtigen Ausblick, das ist fast gar nicht möglich. Man muss eben einfach sehen, was jetzt passiert und hoffen, dass der Mut irgendwie nicht nachlässt.
Was ich in der Tat bemerkenswert und wie ich finde, sehr hoffnungsmachend finde, ist, du hattest, glaube ich, mal entweder in einer unserer Chatgruppen oder online, das weiß ich gar nicht mehr, einen Kommentar von Christiane Florin geteilt. Die ist beim Deutschlandfunk zuständig für die Religionsredaktion. Mhm. Und ich fand also sehr schön, was sie geschrieben hat, was da als Reaktion jetzt eigentlich so kam, ne? So. Und das, also zum Beispiel der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, dass der halt, so sagte sie dann, ne, relativ hilflos gesagt hat, naja, also diese Segensaktion sei halt nicht hilfreich. So. Ja. Aber mehr ist nicht passiert.
Ja.
So, und das fand ich bemerkenswert. Also da kommt dieses Schreiben aus Rom und das muss man sich einmal wirklich, wirklich vor Augen führen. Die haben in Rom gesagt, wir dürfen das nicht, wir dürfen diese Segnung nicht tun, dafür haben wir keine Vollmacht. In Klammern, also hört damit auf, macht das nicht. Und es haben sich einfach sehr viele SeelsorgerInnen hingestellt und gesagt, nee, doch, wir machen das jetzt. Und es ist nichts passiert. Also es gab, glaube ich, einen Priesteramtskandidaten, der ist aus dem Seminar geflogen, weil er sich mit einem Homosexuellen, einem bekennenden Homosexuellen zusammen auf ein Foto gesetzt hat. Und das war's.
Ja, und das hatte ja noch nicht mal direkt was mit diesen Aktionen zu tun.
Richtig,
also das ist auch, das ist schlimm genug.
Ja,
und auch
genau,
da würde man denken, das müsste jetzt den nächsten Aufschrei nach sich ziehen, dass da irgendwie, dass sowas eben nicht mehr geht. Also
ja, wobei da natürlich immer auch die Frage ist, also das wissen wir natürlich jetzt nicht, das ist natürlich jetzt vermessen zu sagen, wir kennen da alle Hintergründe, ne?
Nein,
also warum jemand jetzt das Seminar verlassen muss, das wissen wir nicht, da gehen wir auch nicht drauf ein, aber ich wollte nur sagen, also viel mehr so in dem, dahinter ist irgendwie tatsächlich gar nicht passiert. Es gab tatsächlich wohl in dem ein oder anderen Bistum irgendwie offizielle Schreiben und irgendwie Erklärungen eines Bischofs, so meine Seelsorger machen das bitte nicht, und wenn, haben sie mit Konsequenzen zu rechnen. Das waren aber Einzelfälle. Und ansonsten wurde das einfach tatsächlich gemacht. Und, und wir erleben jetzt, dass Rom darauf nicht weiter reagiert hat.
Also bis jetzt hat man nichts mitbekommen, genau. Ne?
Also da kam diese Antwort aus Rom. Diese Antwort wurde ignoriert und wurde öffentlich und offen, ihr wurde öffentlich und offen widersprochen. Und dann passierte nichts. Und alle zucken mit den Achseln und machen mit dem Tagesgeschäft weiter. So, und da ist jetzt, da finde ich jetzt die spannende Frage, ohne sie beantworten zu können oder zu wollen, was heißt das jetzt? Also hat jetzt Rom gelernt, naja, wir kommen jetzt mit allem irgendwie durch, also wir können das jetzt tun, wir werden das weiterhin so machen, dass wir das, was wir so gemacht haben. Oder haben jetzt alle anderen gelernt, naja gut, wenn wir Rom an solchen Punkten widersprechen, dann haben wir eigentlich auch nichts zu befürchten. So, also die Frage ist, wer hat da jetzt was daraus gelernt? Und was heißt das jetzt für ganz vieles andere, ne? So, und auch dieser synodale Weg, den der Vatikan da jetzt angestoßen hat, ich bin hochgespannt, was dabei rauskommt, weil natürlich die Ergebnisse dieser ganzen Aktion, Liebe gewinnt, da durchaus ihren Widerhall finden werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wird es
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ne?
Ja, also dann wird, aber ich bin mir wirklich sehr sicher, dass das da nochmal irgendwie einfließen wird, weil natürlich dann auch nochmal klar wird, okay, anscheinend gibt es da Seelsorgebedarfe, die wir irgendwie angehen müssen. Und wenn das stimmt, was zumindest dieser eine Prof da sagte, dass also jetzt andere Bischofskonferenzen das hart und sehr genau beobachtet haben und mitbekommen haben, naja gut, okay, anscheinend können wir uns da was trauen. Dann dürfte das seinen Widerhall finden. Und dann bin ich also sehr gespannt, was da irgendwie passiert. So. Und ich glaube, damit haben wir es eigentlich so als Update, oder?
Ja, das glaube ich auch.
Sehr schön.
Einmal zusammengefasst, was in den letzten 2 Monaten da sich so angesammelt hat.
Okay, dann haben wir es tatsächlich noch in einigermaßen kurzer Zeit, also für unsere Verhältnisse, hinbekommen. Ihr Lieben da draußen, wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten darüber, dass wir jetzt einigermaßen lange so über kircheninterne Dinge gesprochen haben und wir da ganz gerne wieder weg würden, so, weil um sich selbst zu kreisen eigentlich immer irgendwann mal, also ziemlich schnell, recht langweilig wird. Deswegen haben wir schon überlegt, was in den nächsten Folgen kommt, und wir werden da also wieder ein paar andere Dinge machen. Und ich halte mich da absichtlich nebulös, weil ich nichts versprechen möchte, was wir nachher nicht halten können. Das haben wir, ist uns ja schon mal das ein oder andere Mal passiert, weil eben wir gerne Dinge planen können, dass er aber nicht nur mit uns zu tun hat, sondern eben auch mit ganz vielen anderen Dingen, die dann möglicherweise nicht eintreten. Deswegen sage ich an dieser Stelle nur, wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr weiterhin Spaß habt, uns zu hören. Lasst gerne von euch hören in den Kommentaren, schreibt uns gerne E-Mails, schreibt uns gerne auf Instagram, da kriegt man am allermeisten die Maike zu fassen, wenn man per Instagram reagiert. Lasst uns gerne hören, auf was für ein Thema ihr irgendwie Lust hättet, wenn ihr welche einbringen wollt. Und wie immer, und jetzt muss ich wieder Flo's Part übernehmen, ne?
Ja, nützt ja nichts.
Nützt ja nichts, genau. Okay, dann hoffe ich, wenn Flo diese Folge hört, dass ich, dass er wohlwollend nickt und ich das so tue, wie er das sonst auch gemacht hätte, indem ich euch sage, passt auf euch auf, nicht im Sinne von beobachtet euch und
Kontrolle.
Kontrolliert euch und Kontrolle, sondern achtet aufeinander, schenkt euch gegenseitig Segen und Freude. Und tragt Glück und, wenn ihr mögt, Gottes Liebe in die Welt raus.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
Dankeschön. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.